im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Frage für einen Freund, der Werkstattgesprächreihe der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Mein Name ist Mario Osterland und zu Gast ist diesmal die Schriftstellerin Maria Cecilia Barbetta. Maria Cecilia Barbetta wurde 1972 in Buenos Aires in Argentinien geboren. 1996 kam sie mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes nach Berlin und blieb. Nachdem sie an der Freien Universität Berlin promoviert wurde, lebte sie zunächst als Spanischlehrerin in Deutschland und veröffentlichte 2008 ihren Debütroman Änderungsschneiderei Los Milagros im S. Fischer Verlag. 2018 folgte ihr zweiter Roman Nachtleuchten, mit dem sie unter anderem für die Shortlist des Deutschen Buchpreises nominiert war. Ich traf Maria Cecilia Barbetta in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Wir sprachen über ihren schriftstellerischen Arbeitsprozess, über ihren Werdegang in Deutschland und Argentinien, über die Sehnsucht nach der Heimat, die nie ganz erlischt, und was sie wohl am meisten vermisst.
Also die Freundinnen habe ich gestern darüber nachgedacht, weil ich einen argentinischen Film gesehen habe. Es gibt jedes Jahr eine Argentinierin, die ein Festival macht, argentinische Filme, drei Tage in Berlin, und das heißt Invasion, das Festival. Und diesmal haben sie es digital gemacht und habe am Wochenende ganz viele argentinische Filme mir angeschaut. Und das war wirklich wie als wäre ich in einer Zeitmaschine. Also diese Reise in die Vergangenheit. Und zwei von sechs Filmen haben sich beschäftigt mit diesen Freundschaften, die man in der Kindheit macht und die, egal wie die Lebensläufe sich verändern, diese Freundschaften halten, oder die meisten davon. Und mir war gestern und vorgestern ganz melancholisch zumute. Und ich fragte mich, weshalb denn? Also wieso ist mir so melancholisch zumute? Bis mir da klar wurde, ja natürlich, du hast ja zwei Tage lang argentinische Filme angeschaut. Und dann war mir klar, das habe ich nicht. Also ich habe jetzt die Hälfte meines Lebens in Deutschland verbracht und die erste Hälfte in Argentinien. Und das, was ihr alle zugänglich habt, nämlich auch wenn ihr nicht in der Stadt lebt, wo ihr vielleicht geboren worden seid, habt ihr immer die Möglichkeit, ganz schnell wieder dort zu sein, wo alles angefangen
zu
hat.
Zu den Wurzeln.
Zu den Wurzeln, und wo man dann genau diese Leute vielleicht wieder trifft, wenn gleich einmal im Jahr zu Weihnachten, ja. Also die Bäckerin und die Freunde von der Schule, von damals. Und auch, wie gesagt, auch wenn das Leben sich so verändert hat, gibt es da eine Kontinuität oder eine Rückversicherung von dem, wer man ist. Und das fehlt mir alles. Also mein Leben hier ist wunderschön, aber alles ist neu. Oder wenn du dich in meiner Wohnung umschaust, klar habe ich ein paar Dinge. Natürlich, das gehörte meiner Mutter, das gehörte meiner Oma. Aber es wäre anders, wenn ich in Argentinien wäre. Also ich hänge sehr, sehr an Dingen, weil ich glaube, dass mir diese Erinnerungen ein bisschen fehlen oder abhanden gekommen sind, oder ich vermisse sie. Und wenn da ein Objekt ist, das ist so eine Art, so ein Objekt, so ein magisches Objekt, ja. Wenn ich so eine Vase sehe von meiner Oma in meiner Berliner Wohnung, ja, dann bin ich sozusagen quasi schon...
Tröstet dich das auch?
Es macht mich traurig. Also es macht mich traurig, weil ich genau in der Sekunde wieder weiß, mein Gott, wie die Zeit vergeht. Und meine Oma gibt es nicht mehr. Und vieles gibt es einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass das auch der Motor des Schreibens ist. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist Schreiben immer die Möglichkeit, Dinge nochmal heraufzubeschwören, die nicht mehr da sind, also sie wieder lebendig zu machen, dank des Schreibens. Und dann ist das Objekt Buch da.
Und sie auch nah bei sich zu halten, diese Dinge?
Ja, wenn ich mir überlege, dass ich 8 Jahre lang an meinem zweiten Buch geschrieben habe, wie intensiv dieser Schreibprozess ist, und dann weiß ich nicht, diese 8 Jahre, ich glaube, ich habe mich eher in diesem literarischen Argentinien, in diesem Einbildungsland Argentinien viel mehr aufgehalten als in Berlin. Und ich sage absichtlich Einbildungsland Argentinien, weil das Argentinien, was ich beschreibe, nicht das echte Argentinien ist, sondern ein Land der Sehnsüchte, ein Land, das voller Ideen ist. Es ist konzipiert dank Ideen, die ich in Berlin aufgetrieben habe, oder Ideen, die ich in Berlin hatte, oder in den Städten, die ich da bereist bin. Also es ist nicht ein 1:1 das Argentinien der 70er Jahre, sondern es ist natürlich ein erfundenes Argentinien, wie ich das nenne, ein phantasmagorisches Argentinien. Also da habe ich mich aufgehalten. Und ich glaube, dass das ein bisschen wie ein, wie sagt man das, auf Spanisch ist das Wort Antídoto, also die Möglichkeit, dieser Sehnsucht zu begegnen, ja? Indem man selber sich einen Rahmen kreiert, nämlich als Schriftsteller, mit dem Erlaubnis, sich genau dort aufzuhalten, in der Fantasie. Ne? Ja, jetzt hören wir wahrscheinlich meinen Welpen, wir hören die Stühle knarren hier. Also, wir müssen auch damit Vorlieb nehmen.
Ja, also ich merke schon, die Sehnsucht nach der Heimat, die ist natürlich irgendwie da. Aha. Die bleibt auch immer da, obwohl du jetzt schon über 20 Jahre in Deutschland bist. Ich würde aber...
Bei dir nicht? Ist anders, ne? Das ist anders.
Ich nähere mich gerade meiner Heimatgegend erst wieder an.
Ja.
Weil ich wollte unbedingt weg. Ja. Ich bin auf einem Dorf aufgewachsen und ich wollte unbedingt weg in die Stadt und wo die Kultur und alles stattfindet. So. Als ich noch so 19 war. Ja. 18, 19. Und jetzt ist es so langsam so, dass ich mich so wieder dafür interessiere. Mhm. Ne? Mhm. Für diesen Ursprung. Aber die große Sehnsucht ist nicht da, weil die Distanz nicht so groß ist, glaube ich.
Stimmt, klar.
Das ist so die Vermutung bei mir. So.
Ja, und alles ist viel einfach abrufbar, nicht? Also du könntest nicht nur zu Weihnachten, sondern jederzeit auch wieder nach Hause gehen und vielleicht auch wieder einiges erleben. Also bei mir ist es immer eine große Reise. Und dann ist die Zeit, in der ich da bin, auch sehr, sehr kurz. Ja, auch wenn ich, sagen wir mal, 3 Wochen da verbringe, ist es sehr kurz, um mich da wirklich abzudaten. Ja, also mein Argentinien ist immer das Argentinien der Kindheit und der Jugendzeit. Weil, wie gesagt, diese 3 Wochen alle 2 Jahre gehen dann unter. Ja, sie gehen dann unter, weil ich natürlich auch die Zeit bei meinen Eltern verbringe oder mit meinen Freunden und so weiter. Das heißt, das Bild, das ich vom Land habe, ist auch ein total veraltetes. Das ist ein total veraltetes. Und natürlich rede ich mit meinen Eltern über die Entwicklungen. Das lässt sich auch nicht vermeiden, weil das ist auch eine Eigenschaft der Argentinier. Also sie beschweren sich immer über die Politik, egal wer an der Macht ist. Ne? Und ich kriege auch einiges mit, aber ich schütze mich auch davor. Es gibt auch hier eine argentinische Community oder eine lateinamerikanische Community, bei der ich den Eindruck habe, sie leben viel mehr wirklich dort, also mit dem Kopf in den jeweiligen Ländern. Und das tue ich nicht. Also mein Alltag ist schon sehr deutsch. Also abgesehen von diesem Schreibprozess lebe ich sehr deutsch. Das heißt, ich lese keine argentinischen Zeitungen, könnte ich natürlich online machen und so weiter. Ich sehe auch keinen Fern, könnte man natürlich auch online, ne, oder, oder naja, ab und zu mal Kino, diesen, was ich da erzählte, aber das passiert dann selten. Das heißt, der Rest, mein Leben ist deutsch, und das ist mir auch wichtig, weil ich ja hier lebe und das ist eine bewusste Entscheidung. Ich genieße auch die Ruhe, die man auch hier hat, ja, auch eine politische Ruhe, wobei sich vieles, ja, seitdem ich hier bin, vieles verändert hat und in den letzten Jahren ja sowieso, ja.
Wann hat sich das denn eigentlich entschieden bei dir, dass, weil du jetzt sagtest, das ist eine bewusste Sache. Du bist ja 1996 mit einem Stipendium von Buenos Aires nach Berlin gekommen,
ja,
und hast hier auch als Spanischlehrerin dann eine ganze Zeit gearbeitet. Mhm. So, wann war so, ja, die Zeit, als du gemerkt hast, du willst gar nicht mehr zurück nach Argentinien?
Mhm. Ich hatte den Verdacht, dass es so sein würde, ja, dass ich länger in Berlin bleiben würde, als ich meinen Eltern gesagt habe. Damals sagte ich zu ihnen, also mein Stipendium ging über ein Jahr, und ich sagte, ich gehe erstmal für ein Jahr. Es war mir klar, oder ich ahnte, dass es nicht stimmen könnte, denn dieses Stipendium war ein Promotionsstipendium. Aber an der Uni wollte ich nicht bleiben. Also ich wollte keine Wissenschaftlerin werden. Nur dieses Promotionsstipendium war die einzige Möglichkeit, Argentinien zu verlassen und nach Deutschland zu kommen mit einem Visum. Also du darfst nicht vergessen, dass ich damals einen argentinischen Pass hatte. Das heißt, hätte ich dieses Promotionsstipendium vom DAD nicht gehabt, hätte ich mich hier nicht aufhalten dürfen. Und das ging ohne Probleme, solange ich dann promoviert habe. Und dann hatte ich noch ein bisschen Puffer, dann habe ich mein Buch gemacht. Also die Dissertation ist als Buch erschienen, und dann fingen die Probleme an. Da waren aber schon 3,5 Jahre vergangen oder 4,5. Nee, ich glaube 3,5 Jahre waren vergangen. Und da hatte ich etwas entdeckt, von dem ich geahnt habe, dass ich es in Deutschland finden würde und dass ich dann nicht mehr missen würde. Nämlich so habe ich es empfunden, eine unglaubliche Freiheit auf allen Bereichen. Ich konnte in Deutschland tun und lassen, was ich wollte. Ich war sehr beeindruckt von der Universität. Ich hatte in Argentinien eine Lehrerausbildung gemacht. Das heißt, das machte ich an einer Hochschule. Ich war unglaublich beeindruckt von der Selbstständigkeit der deutschen Studenten und von ihrem Charakter, wie sie dann miteinander umgegangen sind, dass sie dann Fragen gestellt haben, dass sie den Dozenten auch in Frage gestellt haben und so weiter und so fort. Dinge, die für mich oder für uns gerade unvorstellbar, geradezu unvorstellbar waren, sicherlich aufgrund unserer Vergangenheit, also der Militärdiktatur, 7 Jahre Militärdiktatur und dann kam die Demokratie 83, und trotzdem kriegst du diese, ich sag jetzt einfach nur autoritäre Strukturen. Es war viel mehr als das. Es war viel mehr als autoritäre Strukturen, aber du kriegst sie nicht einfach weg. Du kriegst sie nicht weg auf institutioneller Ebene, du kriegst sie nicht weg auf familiärer Ebene. Das ist eine ganze Gesellschaft, die traumatisiert und durch geprägt ist von dieser Erfahrung.
War das einer der Gründe, weswegen du Argentinien verlassen wolltest, diese Hörigkeit, sage ich mal, gegenüber Autoritäten? Es klingt jetzt ein bisschen so, als ob so Deutschland schon auch so ein gewisses Sehnsuchtsland für dich gewesen ist. Du hast ja in Argentinien auch eine deutsche Schule besucht, ne?
Ich habe eine deutsche Schule besucht, und ich war, bevor ich 96 nach Berlin kam, einmal in Deutschland gewesen. Das heißt, ich hatte schon einen Eindruck von dem, was mich erwarten würde. Und das hat mich damals auch schon fasziniert. Es waren Kleinigkeiten, ich war natürlich auch damals jung, es waren Kleinigkeiten, aber zum Beispiel die Tatsache, dass man dann in WGs wohnte. Also bei uns wohnt niemand in einer WG oder die wenigsten, sagen wir mal so. Diejenigen, die aus den Provinzen nach Buenos Aires, in Argentinien konzentriert sich vieles, ich sage nicht alles, aber vieles in Buenos Aires. Und wenn man in Buenos Aires lebt, studiert man und wohnt man bei den Eltern, denn so billig ist ja alles nicht und so. Das heißt, man ist 20, 21, 22, 25 und lebt man noch bei, man lebt noch bei den Eltern, ja. Man hat ja auch kein Geld, um sich dann eine eigene Wohnung zu suchen und es würde sich auch alles in Anführungszeichen nicht lohnen, denn wie gesagt, alles passiert in Buenos Aires. Diejenigen, die aus den Provinzen kommen, ist natürlich anders und da gibt es schon WG-Erfahrungen, aber ich hatte sowas nicht und ich war völlig fasziniert. Ich war völlig fasziniert von den, damals von den Frauencafés und von an der FU gab es auch so ein sogenannte Rosa Café, also für die Schwulen. Das fand ich großartig. Und Frauencafé für die lesbischen Frauen. Das war großartig. Und man hat sich über alles Mögliche unterhalten. Über keine Ahnung, über Pornografie. Das waren für mich so unvorstellbar. Unvorstellbare Welten. Ich fand alle Studenten und Studentinnen unglaublich neugierig. Ja, die waren neugierig auf mich. Die waren neugierig zu erfahren, wie ist es bei uns in Argentinien, in Lateinamerika, viele sprachen Spanisch, ich fand die alle offen, herzlich und heute erscheint es mir nicht mehr so wichtig, aber damals war das auch ein sehr wichtiger Punkt für mich, denn ich war, wie gesagt, sehr jung, eine junge Frau. Als ich Argentinien verlassen habe, 1996, hatten wir im Lande die höchsten Fälle weltweit von Bulimie und Anorexie, weltweit. Das heißt, einen unglaublich gesellschaftlichen Druck, was es bedeutet, schön zu sein. Ja, also wie definiert man sich als Frau und was muss eine Frau alles mitbringen? Und ich fand, inzwischen glaube ich, dass Argentinien und Deutschland sich in dieser Hinsicht sehr viel angenähert haben, aber damals fand ich großartig, dass zum Beispiel die deutschen Frauen sich nicht entharrt haben. Also ich rede jetzt über Mädchenthemen, aber das war alles so etwas, was sich mir damals eröffnete und ich fand das wunderbar und wollte nicht mehr zurück. Und nochmal zurück zu deiner Frage, du hast die auch sehr schon richtig, glaube ich, ausformuliert, nur damals hätte ich das auch nicht versprachlichen können. Es war vielmehr ein Gefühl, ja, das Gefühl, dass ich länger in Deutschland bleiben wollte und ich hätte es auch nicht sagen können, warum. Also ich sagte immer wegen der deutschen Sprache und das war ein sehr starker Grund, denn in Argentinien hatte ich nach dieser Lehrerausbildung keine weiteren Möglichkeiten, mich im Bereich der Sprache zu entwickeln. Also es war schon sehr wichtig.
Aber da hattest du schon Deutsch gelernt in dieser Lehrerausbildung in Argentinien?
Ja, ich war schon ausgebildete Deutschlehrerin und ich hatte schon Deutsch unterrichtet an der Schule. Ich war vielleicht 22, ja, als ich fertig wurde mit dem Studium und ich fing sofort an zu arbeiten. Ich meine, schon davor hatte ich, mit 18 habe ich schon angefangen zu arbeiten. Das ist auch argentinische Realität, dass man studiert und arbeitet. Ich hatte gearbeitet an der deutschen Schule, wo ich selber Schülerin gewesen war. Eine sehr gute Schule, aber der Kosmos war sehr klein, ja, und vielleicht war auch das ein wichtiger Grund. Ich hatte, ja, ich war 22 und hatte schon eine schöne Stelle an der Uni. Ich hatte an der Uni, sage ich schon, an der Schule. Ich hatte meine Ausbildung fertig und ich dachte, okay, das, was jetzt kommt, ist heiraten und Kinder kriegen und das war's. Und das wäre es vermutlich auch gewesen, wenn ich nicht diesen großen Sprung über den Ozean gewagt hätte. Ich glaube, es wäre aus mir eine ganz andere Cecilia geworden, mit noch größeren Sehnsüchten. Und,
also da war von vornherein war so ein Freiheitsdrang da. Also nicht nur sozusagen die Sehnsucht zur Freiheit, sondern dann auch die unmittelbare Freiheitserfahrung dann hier in Berlin. Mhm. Verglichen damit, hast du dich dann eigentlich jemals als Fremde hier in Berlin gefühlt, auf eine unangenehme Weise? Weil erstmal, so wie du es beschreibst, klingt das jetzt erstmal alles sehr euphorisch und positiv.
Es war so. Ich habe auch an der Uni wunderbare Menschen kennengelernt damals. Ich hatte großes Glück. Oder ich hatte sowieso den Eindruck, alle sind toll. Und die waren toll. Also es war wirklich grandios, es waren herzlich, die waren alle anders als ich Und die haben mich aber auch so angenommen, wie ich war und waren neugierig und offen und ja.
Ich habe immer so das Gefühl, wenn man so von Freiheit redet, ist irgendwie so, wo verbirgt sich innerhalb dieser Freiheit die Fremdheit? Deswegen habe ich jetzt nach diesem Wort fremd gefragt, weil das für mich irgendwie so ein bisschen zusammengehört. Weil man einerseits, also ich habe die Erfahrung damals gemacht, als ich das Dorf verlassen habe, in die Stadt gegangen bin zum Studieren, habe ich mich sehr frei gefühlt, war aber irgendwie auch fremd. War halt, war an der Uni eigentlich, war das keine, es war keine Welt, die so ganz natürlich zu mir oder meiner Familie gehört hätte. Ich war der Erste in meiner Familie, der überhaupt Abitur gemacht hat. Deswegen komme ich da jetzt so drauf.
Nein, das ist sehr schön. Also es passt, weil ich meine, bei mir ist es ähnlich. Okay, meine Mama und mein Papa haben beide die Uni besucht, aber das, was ich gemacht habe, also nach Europa zu gehen und auch nach Deutschland, wo meine Familie von der Tatsache abgesehen, dass meine Mutter in der deutschen Schule unterrichtet hat auf Spanisch, also nichts hat uns mit Deutschland verbunden, ja, mit Italien, unsere Vorfahren, aber Deutschland, ja, meine Eltern können kein Deutsch und also einfach diesen Schritt zu gehen, war schon sehr ungewöhnlich. Mein Papa ist nur einmal geflogen, weil er Angst vorm Fliegen hat. Also auch das, ja, so. Meine Welt in Argentinien ist wohl behütet, aber auch sehr klein und voller Ängste. Und ich glaube, dass dieses, was du sagst, dieses Fremdsein und Freiheit, ich glaube, das geht Hand in Hand. Und Hand in Hand, glaube ich, mit Schmerz oder Sehnsucht oder ein anderes Wort, was ich sehr mag, ist Wehmut, ja. Und wir haben das große Glück, ich, alle Kolleginnen und Kollegen, die schreiben oder die Kunst machen, produktiv damit umzugehen. Also das nicht nur zu spüren, sondern zu spüren, festhalten und in diesem Festhalten zu verändern.
Dann lass uns mal über das Schreiben sprechen. Du hast dein erstes Buch dann, es klingt jetzt so folgerichtig, deswegen weiß ich gar nicht, ob die Frage jetzt noch so angebracht ist, aber du hast 2008 hast du deinen ersten Roman veröffentlicht. Das war Änderungsschneiderei Los Milagros. Mhm. Und das war auch auf Deutsch geschrieben. Das ist nicht übersetzt, also nicht. Das war sozusagen, hat sich die Frage überhaupt für das erste Buch, für die erste Publikation überhaupt gestellt? In welcher Sprache du das schreiben wirst?
Ich muss lachen, weil also schon vom Buch und Publikation zu reden im Zusammenhang mit den Ursprüngen schon mich dann lachen lässt. Nein, weil ich dachte an keine Publikation, ich dachte an gar nichts erstmal. Das war das Wunderbare, glaube ich. Es hat sich nicht wunderbar angehört, zumindest am Anfang nicht. Nein, ich hatte auf meinem Werdegang, du hast es auch schon angesprochen, ich hatte Spanisch unterrichtet, ich habe ein Volontariat gemacht im Kunstbereich, also nachdem die Promotion abgeschlossen war, immer auf der Suche nach einem Grund hier zu bleiben, also nach einer Genehmigung, nach einer Aufenthaltsgenehmigung. Ja. Man darf dann nur in Deutschland bleiben, wenn man eine Tätigkeit ausübt so heißt es im Gesetz, vom öffentlichen Interesse. Das war eine sogenannte Ermessensfrage. Also ich hatte alle 6 Monate ein Gespräch mit dem Zuständigen da für mich bei der Ausländerbehörde und jedes Mal hätte es auch schlecht ausgehen können. Auf jeden Fall habe ich auf der Suche nach dieser Aufenthaltsgenehmigung ein Volontariat gemacht im Kunstbereich. Das war sehr schön, das hat mich unglaublich bereichert. Auch mein Schreiben, also sage ich jetzt rückblickend, ganz wichtiger Schritt. Und der Arbeitgeber war die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Das heißt, ich hatte so eine Institution hinter mir und und die Universität. Irgendwann ging das Volontariat zu Ende, es war ja klar, ich habe auch nie Kunstgeschichte studiert. Also Volontariat ging zu Ende und die Stelle an der Universität, ich war Lehrbeauftragte, wurde auch nicht verlängert. Auf einmal hatte ich keine Arbeitsstelle mehr. Ich hatte gespartes Geld und ich habe mich dann sofort um Etliches beworben. mein Curriculum Vitae war bis dahin ziemlich bunt, ja. Also ich habe mich wirklich um alles Mögliche beworben, aber man konnte nicht sagen, ich bin das oder ich kann das.
Also du hattest zu dem Zeitpunkt quasi noch gar nicht das Selbstverständnis, Schriftstellerin zu sein.
Aber auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, denn ich komme aus einer Familie, da gibt es keine Künstler, keine Schriftsteller, nichts. Meine Mama war Lehrerin, mein Vater war Buchhalter. Also das Geld muss monatlich irgendwie reinkommen. Das war so der...
Ja klar, aber du hast doch nicht erst irgendwie 2005 oder 2006 oder so angefangen zu schreiben, oder?
Ja, habe ich. Weil mit welchem, klingt auch so pathetisch, aber ich sag's so, wie ich es empfinde, mit welchem Recht, ja, hätte ich so einen Satz aussprechen dürfen. Also man muss auch so mit einem bestimmten, glaube ich, so Selbstbewusstsein ausgestattet sein vom Leben. Und das habe ich, glaube ich, bis heute nicht, das hatte ich auch nicht. Ich finde es immer wunderschön, wenn Kolleginnen und Kollegen schon erzählen, dass sie schon immer diesen Wunsch hatten und so weiter. Ich glaube, so ein Wunsch kann gedeihen in einem bestimmten, auch in einem bestimmten Milieu, ne? Also man muss dann gesegnet sein, ja, auch mit Freiheit, ja? Und mit der Freiheit so groß träumen zu dürfen und mit der Freiheit auch, was mache ich, wenn ich kein Geld habe? Ja, weil ich meine, es sind natürlich wenige Kolleginnen und Kollegen, die davon leben können. Also es gehört auch sehr viel Mut dazu oder zumindest muss man wissen, okay, ich habe im Hintergrund eine Familie oder ich habe im Hintergrund irgendwas, ja, was mich dann aus der Patsche hilft, wenn es nicht klappt. Das Wunderbare war, es war absolut nicht mein Verschulden. Ich habe mich aber geschämt, auf einmal keine Arbeit zu haben. Also meine Ersparnisse. Ich habe nie Geld gebraucht vom Staat. Aber ich hatte meine Ersparnisse, aber ich hatte auf einmal keine Arbeitsstelle und ich hatte nichts zu verlieren, weil ich hatte gar nichts. Und da bin ich auf den Gedanken gekommen zu schreiben und nicht einfach so, sondern die Geschichte habe ich oft erzählt und ich erzähle es auch, weil deine Hörerinnen und Hörer sie vermutlich nicht kennen. Nämlich auf einer meiner Spaziergänge durch Berlin entdecke ich in Wilmersdorf eine Änderungsschneiderei mit einem Schild und auf dem Schild war ein Fehler. Es stand geschrieben Änderung von Damen und darunter Kinder- und Herrenbekleidung und es fehlte auf der ersten Zeile der Bindestrich. Und dieses Fehlen des Bindestriches machte aus einem normalen Laden ein besonderer.
Der Änderung von Damen.
Genau, also so eine Transformation, nicht auf der Oberfläche der Bekleidung, sondern eine tiefgehende Transformation. Also das war mir sofort klar, also eine Änderungsschneiderei als Setting für irgendwas. Und ich war selber arbeitslos, das heißt, der erste Gedanke war, was wäre, wenn ich diesen Raum betreten würde, was würde mit mir passieren als arbeitslose Cecilia, die ich hier bin, ja? Vielleicht komme ich raus und bin wirklich jemand anders. Und das Schöne war, also das war das, was mich sofort fasziniert hat und was mich dann dazu bewogen hat, erstmal eine Kurzgeschichte zu schreiben. Da war auch kein Thema Spanisch oder Deutsch, weil es war so wie eine Spielerei und das Schild war auf Deutsch und der Fehler auf Deutsch. Natürlich auf Spanisch würde es so nicht funktionieren, nicht so minimal. Das finde ich wunderschön, dass der Bedeutungsunterschied abhängig ist von einem klitzekleinen Zeichen.
Nicht mal ein Buchstabe.
Nein, genau, also wirklich, ne, also ganz, ganz klein und was für ein Kosmos sich da eröffnet. Und der Punkt war auch etwas anderes, nämlich die Cecilia aus Buenos Aires, die immer gegen Fehler, also die Fremdsprachlerin, die Deutschlehrerin, die immer gegen Fehler angekämpft hatte, ja. Sich für Fehler geschämt hatte, sich immer, also, und auch wenn ich da unterrichtet habe, was ich super gerne gemacht habe, habe ich immer den Fehlern den Krieg erklärt, in Spaß und im Ernst. Und natürlich ist man immer wieder enttäuscht, weil man so, sogar die Muttersprachler machen, also so Fehler gehören dazu. Und auf einmal lernte ich die Schönheit des Fehlers. Also das war wie ein sich versöhnen, ja, wie ein sich versöhnen auch mit dieser Fremdsprachlichkeit. Und
es klingt fast so, als ob das auch von vornherein die Angst irgendwie genommen vom Schreiben selbst genommen hat, wenn du die Schönheit des Fehlers erkennst. Weil ich würde davon ausgehen, wenn man anfängt, einen ersten Roman zu schreiben, ist man voller Zweifel und schreibt am Tag 10 Seiten und stellt am nächsten Tag fest, das ist alles nichts wert und schmeißt sie weg. Und du hast dich jetzt vermute ich, dass du dich aufgrund der Schönheit des Fehlers recht furchtlos in diesen ersten Roman reingeschmissen hast.
Ja, furchtlos, weil ich habe an gar keinen Roman gedacht und an gar keine Publikation. Ich habe nur gedacht, also ich hatte ja Zeit, ich hatte alle Bewerbungen schon losgeschickt, die ich guckte denn jeden Tag, aber ich meine, nicht tagtäglich, es reicht, wenn man einmal in der Woche guckt. Und so viel hatte ich sonst nicht zu machen. Und ich dachte, okay, was mache ich denn mit meiner Zeit, wenn ich warte, dass sich jemand meldet? Es meldete sich niemand, ja. Aber ich wartete. Ich habe dann nur etwas gemerkt. Und zwar, und meine, die Schönheit des Fehlers, das habe ich sicherlich auch, es war eher so okay, das ist eine kleine Idee und das gefällt mir. Und hinterher beleuchtet man das alles natürlich aus einer anderen Perspektive. Und heute sage ich, also ich glaube an das Wort und das hat sich bewahrheitet, also Änderung von Damen am Ende des Prozesses war ich wirklich selber auch verändert, ja, also so. Aber wie gesagt, damals, so weit dachte ich nicht. Ich fing an, eine Geschichte zu schreiben, es war klar, dieses Schild wird als Schild Teil der Geschichte sein, also sofort das Einbeziehen von Bildern, wenn du so willst. Mehr dachte ich nicht, nur nachdem ich so 10 Seiten hatte oder 13 und ich nicht so weit fortgeschritten war in der Handlung, merkte ich, okay, also eine Kurzgeschichte wird es nicht sein, vielleicht wird es eine Novelle. Und so ging die Zeit und während ich dann schaute nach neuen Arbeitsstellen, entdeckte ich, weil das kannte ich ja auch nicht, das Stipendium vom Berliner Senat. Und das war das, und ich dachte, naja, gut, ich habe schon inzwischen 50 Seiten. Ich habe wirklich, und dann hatte ich hatte auch keine Bekannte im Literaturbetrieb. Ich kannte keine Schriftsteller. Ich kannte nur eine Frau, die arbeitete beim DAD. Also mein Stipendium war damals DAD. Und ich habe sie gefragt, was denkst du, soll ich mich da bewerben auf dieses Stipendium? Sie meinte, aussichtslos. Ich sage, ja klar, wenn ich da die Unterlagen durchlese, also ich habe da keine Publikation vorzuweisen, ich habe da gar nichts vorzuweisen, nicht mal meine Biografie. Aber ich dachte, naja, wenn ich meine 50 Seiten kopiere, dann bin ich 5 Euro ärmer, aber sonst...
Das verliert man schon, du hattest ja nichts zu verlieren.
Eben. Das heißt, all das, was sich für mich damals als bedrohlich anfühlte, war das genaue Gegenteil. Ich konnte es in dem Moment nicht. Und ich glaube, der Wendepunkt war, ich bekam dieses Stipendium, was mir bis heute als ein großes Wunder erschien, weil das war das, was ich brauchte. Ich brauchte eine, wenn du so willst, eine offizielle Bestätigung, dass es okay ist. Und das sage ich noch hinzu, das Geld war auch und das waren meine Strukturen, das war mein Gehalt. Also so wie mein Papa jeden Morgen ins Büro gegangen ist oder ich als Lehrerin so und so viele Stunden, ist okay, auf einmal habe ich ein Stipendium und das ist so. Und so, da habe ich mich, was ich ja auch getan hatte bis dahin, aber dann ohne schlechtes Gewissen habe ich geschrieben. Habe ich sozusagen, okay, das ist jetzt mein Job. Ich kriege Geld dafür, das ist jetzt mein Job. Ja.
Das ist wirklich ein enormer Glücksfall. Also,
ja, ich weiß,
das ist irre. Weil die Anerkennung ist halt sofort da, und zwar auf der großen Bühne. Ja. Weil es ging ja dann im Prinzip von der Cecilia, die gar nicht wusste, dass sie Schriftstellerin ist, ging das ja von 0 auf 100. Ich meine, du hast immerhin beim Fischer Verlag debütiert. Mhm. Und dann kam Villa Aurora in Los Angeles, Villa Massimo in Rom. Das sind ja auch die Stipendien, auf die andere Leute dann wirklich eine ganze Schriftstellerkarriere hinarbeiten?
Ich weiß von meinem Glück, aber in meinem Herzen bin ich immer diejenige, die immer noch vor diesem Schild steht und sagt, ich schreibe erstmal eine Kunstgeschichte. Ich würde davon träumen, dass sich irgendwann ein Gefühl einstellt, man ist Schriftsteller. Natürlich sage ich, ich bin Schriftsteller, das bin ich ja, ich habe einen Verlag, eine Agentin, und trotzdem ist man innerlich immer noch diejenige, die man schon immer war.
Und vielleicht auch immer noch etwas unsicher?
Jedes Mal. Also ich beneide wirklich Kolleginnen und Kollegen, die das schon immer spürten und immer wussten und sich dann immer so vorbereitet hatten und so weiter. Also ich schreibe sehr gern. Ich finde es aber auch ein großartiger Job. Es ist aber auch immer für mich unglaublich anstrengend. Denn es ist auch verbunden, glaube ich, mit einer, oder ich verbinde es mit nicht nur mit Freude, sondern es ist eine Arbeit und mit einer gewissen Verantwortung.
Ist das auch vielleicht der Grund, warum es zum zweiten Buch so lange gedauert hat?
Ja,
gemein gefragt, weil es sind ja zwischen dem ersten und dem zweiten Buch, also der Publikation der beiden Bücher, liegen 10 Jahre.
Ja, also ich wäre gerne schneller gewesen, aber sicherlich, also es ist die Auseinandersetzung mit einem selbst, auch die Auseinandersetzung und das Verdauen von dem, was passiert ist. Ich meine, es ist auch nichts passiert, was du auch nicht kenntest oder andere nicht kennten, nur ich musste es verdauen. Ja? Und eine Sache ist ein Buch schreiben, eine Sache ist ein Buch veröffentlichen, eine andere Sache ist mit einem Buch auf Tour zu sein und so weiter. Das sind so kleine Rollen, in die man neu hineinwachsen muss, ja. Und diese Rollen sind alle sehr ähnlich, sehr, sehr unterschiedlich, nicht ähnlich, das genaue Gegenteil, die sind sehr unterschiedlich. Also das Schreiben passiert bei mir in der absoluten Abgeschiedenheit, ja. Dann ist das Buch da und dann bin ich natürlich präsent und mache alle Aufgaben, die auf mich zukommen und die Lesungen und Lesereisen und so weiter und so fort. Aber das ist wirklich, diese Öffentlichkeit gibt einen viel, verlangt von einem auch sehr viel und danach bin ich erstmal erledigt. Also ich habe keine Idee mehr. Also ich beneide auch diejenigen, die immer an 3 Büchern parallel arbeiten, von Ideen sprühen. Ich so, mein Gott, ich wäre halt froh, wenn ich eine Idee hätte, die wirklich was taugt. Ja. Und bis diese Idee auch groß ist, dass ich anfange, darüber zu reden, vergeht auch viel Zeit. Und das zweite Buch, Nachleuchten, ist wieder, denke ich, also habe den Eindruck, natürlich gibt es Ähnlichkeiten mit der Änderungsschneiderei, aber es ist anders. Und der Hauptunterschied ist die Tatsache, dass Nachleuchten in einem historischen Rahmen spielt. Also spielt der Roman am Vorabend der Militärdiktatur. Das heißt, ich musste mich inhaltlich auf diese Zeit vorbereiten. Ich habe sehr viel gelesen, Filme geschaut, viele Erinnerungen aus der Zeit der Militärdiktatur kamen hoch, Gespräche habe ich geführt und dann musste ich mich von diesem ganzen Konvolut an Traurigkeiten distanzieren, um irgendwann fabulieren zu können. Aber ich wusste auch nicht, dass ich mich erstmal distanzieren musste. So am Anfang war ein Gepansche, ja. Also meine Gefühle, das Angelesene, die Filme und ja, man will dann irgendwann, man ist ja ungeduldig, es sind 2 Jahre vergangen, man ist ungeduldig, man will loslegen, aber dann merkt man beim Schreiben, oh nee, du klebst noch zu sehr an diesem Stoff es hat lange gedauert, bis ich die Struktur hatte für den Roman. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Nicht einfach schreiben. Klar, ist auch wunderschön zu schreiben, wenn man im Fluss ist. Aber das kann ich erst dann, wenn ich weiß, was ist die Ordnung des Romans. Also okay. Die Struktur ist für mich unglaublich wichtig, weil diese Struktur mir wiederum auch Halt gibt. Und ich kann loslassen, aber ich brauche diesen Rahmen. Also ich brauche diesen, im Falle von Nachleuchten sind es drei Teile, also der Roman hat drei Teile, a 33 Kapitel, ein Viertler Teil namens Vierte Dimension, Kapitel 100. Als das feststand, dachte ich, super. Also innerhalb von diesem Rahmen kann ich wild fabulieren und ich muss fabulieren und ich brauche die Geschichten, um mich da abzuarbeiten innerhalb diesen ja auch historischen Rahmen, also dieser Vorabend der Militärdiktatur.
Die Dichter würden dann sagen, das ist die Freiheit der Form.
Ja, schön, es ist die Freiheit der Form, genau das. Ja, Julio Cortázar würde sagen, der Roman ist ein Spielfeld, ja, also dieses Spielfeld ist definiert und ganz klar konturiert. Und innerhalb dieses Spielfeldes kann man sich austoben, ja, aber immer mit klaren Regeln. Also es ist nicht ein beliebiges Spiel, das würde mir auch keinen Spaß machen, sondern es gibt Regeln und die Regel erkennt man im Laufe des Lesens. Und wenn man die Regeln kennt, dann kann man sich austoben. Man hat immer die Freiheit der Interpretation, was mir auch immer wichtig ist, so.
Wie ist es denn beim aktuellen Manuskript? Ist der Rechercheaufwand ähnlich hoch wie für Nachtleuchten?
Das hoffe ich nicht. Also ich habe nicht viel. Ich habe ungefähr 10 Seiten. Also ich muss mich sputen, weil ich kann mich nicht mal um ein Stipendium bewerben mit 10 Seiten. Ich brauche 50. ich möchte nicht noch mal so viel recherchieren. Ich glaube, das ist ganz natürlich, nachdem man so viel gearbeitet hat, so wissenschaftlich, wenn man so will, ja. Also im Vorfeld eines Romans will man, oder ich will wieder ganz loslassen. Aber ich kann wenig über das dritte Buch sagen, denn es gibt noch kein Buch.
Also auch noch keine schützende Struktur.
Es gibt noch, genau das, es gibt leider noch keine schützende Struktur, genau. Und ich kann nicht sagen, ich kann mich nicht austricksen, indem ich sage, ich schreibe eine Erzählung, weil ich weiß, Erzählungen schreibe ich nicht. Ich bin unglaublich detailverliebt. Also ja, ich habe natürlich ein paar Erzählungen geschrieben, aber das dritte Buch wird ein Roman sein. Was ich jetzt sage, ist, Cecilia, du hast doch gesehen, es gibt inzwischen etliche Romane von Kolleginnen und Kollegen, die haben 200 Seiten oder 150 Seiten. Also so ein Roman, sage ich mir, werde ich schreiben. Wie viele Seiten dann am Ende sein werden, weiß ich nicht. Du hast vorhin gesagt, ja, also an einem Tag schreibt man 10 Seiten. Ich niemals. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die dann sehr so eher 10 Seiten schreiben und dann nochmal durchlesen und kürzen. Und ich arbeite Satz für Satz und ich bin so penibel, das ist nicht immer gut. Also ich schreibe 3 Sätze und der 4. Satz wird erst dann geschrieben, wenn ich dann mir einigermaßen sicher bin, dass diese 3 Sätze stimmen, ja, vom Klang, von der Grammatik her und so weiter.
Das klingt nach einem Modellieren im Prinzip.
Ja, ich glaube, das bringt diese Fremdsprachlichkeit mit sich, glaube ich. Ich muss immer über Dinge reflektieren, aber mein Gott, es geht nicht anders und ich lieb das ja auch, ja.
Schreibst du manchmal irgendwie Passagen erstmal irgendwie auf Spanisch, damit du dir darüber klar werden kannst? Oder?
Nein. Das ist, ich muss sagen, dass du denkst, das Spanische würde mir Klarheit.
Ja, ich weiß nicht.
Das ist sehr nett. Nein, gar nicht. Das würde mich verrückt machen. Nein, das kann ich habe. Nein, gar keine Klarheit. Die Klarheit schenkt mir die deutsche Sprache. Dieses Spanische ist abgelegt. Was nicht abgelegt ist, sind die Gefühle. Und ich glaube, dass die Gefühle, wenn man so unterscheiden könnte, dass die Gefühle spanisch sind oder argentinisch. Also wenn ich dann schreibe, geht es mir darum, diese Gefühle, die da sind, zu aktivieren. Also das Schreiben funktioniert, wenn ich ein Gefühl habe. Wenn ich dieses Gefühl, was ich habe, wirklich spüren kann, wenn es stark ist. Ja? Also dieses Spüren ist jenseits der Sprachen. Und die Beschreibung dieser Gefühle oder das Aktivieren der Gefühle funktioniert nicht über die Muttersprache, sondern über die Fremdsprache. Über die Fremdsprache. Und mir Klarheit über etwas zu verschaffen, das funktioniert ausschließlich. Ausschließlich in der deutschen Sprache. Denn die deutsche Sprache, weil sie fremd ist, gibt mir die ganze Zeit die Möglichkeit, innezuhalten und mir das sehr genau angucken, was ich zu beschreiben versuche.
Weil die Fremdsprache eine Fremdsprache geblieben ist, aber auf eine positive Art und Weise, sodass man sie immer reflektiert, sie immer hinterfragt und sie niemals für gegeben.
Richtig. Ist so. Das sage ich inzwischen, das sage ich selber so laut, hat mich auch lange gekostet, das auch zu sagen, denn ich dachte, irgendwann würde ich wirklich diese Fremdsprachlichkeit transzendieren. Und bis ich da verstanden habe, nein, das ist wirklich eine Utopie, diese Fremdsprache wird immer Fremdsprache bleiben. Und das hat seine Vorteile, hat Nachteile, aber es hat auch Vorteile. Das ist genau so, wie du das sagst. Ja, genau so.
Das war die dritte Ausgabe von Frage für einen Freund, der Werkstattgesprächreihe der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Gefördert durch die Kulturstiftung des Freistaates Thüringen sowie der Stadt Erfurt. Mein Name ist Mario Osterland. Vielen Dank fürs Zuhören.